Hallo. Ja, Bernd hat mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich möchte trotzdem noch ein paar mehr Worte zu mir sagen. Für die, die mich nicht kennen, sind auch ein paar hier, die mich und uns kennen. Meine Frau ist mit mir hier. Die sitzt da hinten in der letzten Reihe, in der Mitte. Die Ute. Und in der Tat, ja, bin Trauzeuge bei Bernd und Liane gewesen, er bei unserer Hochzeit. Wir kommen gemeinsam aus einer langen Historie, damals aus der Eckstein-Gemeinde raus, haben die gemeinsam aufgebaut, bis sie dann leider irgendwie zerbrochen ist. Und wir auch unser Heil in der Flucht gesucht haben, sozusagen. Ja, Gott hat uns seither einfach auf interessanten Wegen weitergeführt. Also wir beide waren eigentlich jetzt lange Jahre weg von dem aktiven Geschehen Gottes, bis dann vor einem Jahr, als einfach durch eine persönliche Situation, die ziemlich reingedonnert hat bei uns, ja, wir einfach wieder zum Ground Zero sozusagen zurückgekehrt sind und von dort aus eine ganz neue Gott wirklich eine ganz neue Identität, würde ich fast sagen, aufgebaut hat. Und wir sind so dankbar für diese Führung und für diese Zumutung auch ein Stück weit, die uns dann im Prinzip jetzt weitergeführt hat und die uns wirklich in die Tiefe geführt hat. Ja, dass wir einfach ganz, ganz wild drauf sind, wirklich auch dieses Leben zum Ausdruck zu bringen und einfach zu gucken, wie können wir Jesus nachfolgen, in dieser Zeit, wie können wir ihm Frucht bringen, wie können wir die Beziehung mit ihm leben. Und ich glaube, heute, wenn ich die Impulse, die heute schon kamen, so das richtig interpretiere, dann geht es heute um Frucht und um Beziehung. Und genau das soll auch mein Thema sein. Der Herr hat mir das Gleichnis vom Weinstock einfach schon seit einiger Zeit wichtig gemacht. Und ich hatte den Eindruck, als Jan gefragt wurde, zu predigen, das soll es sein. Und dann habe ich vom Herrn gebeten, er soll das mal noch ein bisschen spezifizieren, also weil da kann man ja viel reden. Ich habe eher immer so ein bisschen ein Problem damit, dass ich eigentlich meine Gedanken etwas wenig fokussiert betreibe. Oh, das ist sehr nett. Also es könnte sein, ich schweife ein bisschen ab, aber wir haben auch schon gebetet, dass es nicht passiert. Also ich schweife nicht ab. Aber der Herr war dann sehr gnädig zu mir und hat gesagt, ich bin mal morgens aufgewacht und dann habe ich zwischen 7 und 9 gehört von ihm, ziemlich klar. Und dann dachte ich erst, was soll das jetzt? Und habe dann gemerkt, ah, das bezieht sich ja auf die Johannes 15 Stelle. Johannes 15, 7 bis 9, also auf diese drei Verse möchte ich eingehen und habe mir lange überlegt, wie das Thema zusammenzufassen ist, und ich glaube, das ist die beste Überschrift, die ich bis jetzt gefunden habe. Frucht folgt bleiben. Ja. Frucht folgt bleiben. Wollen wir uns mal ein bisschen angucken, was das mit dieser Frucht so auf sich hat und dann auch, was das mit dem Bleiben so auf sich hat. Ihr kennt alle das Gleichnis vom Weinstock, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also diese Frucht, die wir bringen für ihn, die entsteht aus dieser untrennbaren Verbindung mit ihm als dem Weinstock. Ja. Und im Grunde ist das total gut in der Natur nachzuvollziehen. Es ist ja auch ein Bild aus der Natur. Die ganze Schöpfung ist letzten Endes darauf angelegt, Frucht zu bringen. Also alles. Wenn ihr irgendwo einen Samen in die Erde werft und die Rahmenbedingungen sind okay, also Wasser, guter Boden, Sonne, dann wird aus diesem Samen ein Baum oder eine Pflanze, eine Blume, und aus dieser Blume kommen wieder Samen hervor und dann vermehrt sich das Ganze. Also die ganze Schöpfung ist wirklich auf Vermehrung, auf Frucht angelegt, und das gilt auch für uns als Nachfolger Jesu. Unser Design sozusagen, wenn man mal so will, Gott hat uns ja geschaffen, Das ist ja unser Schöpfer. Unser Design ist angelegt auf Frucht, auf Vermehrung, auf positive Bilanz sozusagen, ja, wenn man so will. Und wir gucken uns, wie gesagt, jetzt diese drei Verse mal ein bisschen an. Johannes 15, 7 bis 9. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Also was hier sofort auffällt, ist, dass sozusagen die Frucht wie in so einem Sandwich in der Mitte zwischen zweimal bleiben sich befindet. Ja? Einmal in mir und meine Worte in euch. Und dann präzisiert er dieses in mir bleiben nochmal und sagt, bleibt in meiner Liebe. Und daraus leite ich jetzt einfach mal diese These ab, und ich möchte es auch begründen, dass Frucht entsteht automatisch. Frucht entsteht. Habt ihr schon mal einen Apfelbaum beobachtet, der wächst und so im Frühjahr oder im Sommer und die Äpfel sind noch klein und dann werden sie so langsam reif. Habt ihr schon mal gehört, dass die irgendwie sich anstrengen und sagen, ich proklamiere Frucht, ja, ich bringe Frucht hervor, dass die in irgendeiner Art und Weise versuchen, diese Frucht selbst zu erzeugen? Nee, das Einzige, was der Apfel macht, genauso wie die Rebe auch, oder die Traube, und die Rebe, sie bleiben am Stamm. Und die gesamte Versorgung, die zur Frucht nötig ist, nämlich das Wasser, die Nährstoffe, kommen durch diesen Stamm, und diese Frucht passiert einfach. Warum sage ich das? Weil ich denke, dass wir als Deutsche, also ich zumindest, ja, sehr oft so gepolt sind, dass wir eigentlich die Frucht bei uns suchen. Also die Kraft, die Frucht hervorzubringen. Wir suchen sie in uns. Wir versuchen, Quellen uns zu erschließen, wie wir fruchtbarer sein können. Was kann Frucht sein? Der Klassiker ist die Frucht des Geistes. Also die ganzen tollen Eigenschaften, die der Geist Gottes in uns bewirkt, Liebe, Freundlichkeit, Friede, diese Dinge, ja, also sehr auf uns letzten Endes bezogen und auf den Charakter. Und das ist Frucht, die der Geist Gottes in uns hervorbringt, sagt ja das Wort schon, Frucht des Geistes ist nicht unsere eigene Frucht, und die aber den Charakter Gottes natürlich widerspiegelt. Was ist Frucht noch? Ich denke, Frucht ist viel mehr. Frucht kann vor allem für jeden was zu jedem Zeitpunkt was ganz besonders Eigenes bedeuten. Also ich würde sagen, Frucht ist nicht vordefiniert. Es gibt kein Raster, kein Ergebnis, das erreicht werden muss, so planwirtschaftsmäßig. Ja? An dem wir dann gemessen werden würden, ob wir es erreicht haben, sondern diese Frucht entsteht in den Zusammenhängen des Lebens, und zwar in dem Maße, wie wir sozusagen am Weinstock bleiben. In dem Maße, wie dieser Weinstock letzten Endes die Frucht in uns hervorbringen kann. Also könnte man sagen, unsere einzige Verantwortung, wenn es überhaupt was gibt, wir sind ja oft so am Rummachen, können wir denn jetzt überhaupt was tun? Ja? Luther hat gesagt, allein aus Gnade. Ja, was heißt das jetzt? Sitze ich jetzt hier und sage Gnade, Gnade, Gnade. Was heißt das jetzt? Können wir was tun oder können wir nichts tun, um irgendwie Gott zu gefallen, sage ich jetzt mal, oder auch Frucht hervorzubringen? Die Frucht kommt, das Eigentliche kommt aus der Verbindung zum Weinstock, aber wir können dafür sorgen, dass wir an diesem Weinstock bleiben. Und das ist ein Stück weit, was mir gefällt, weil dann denke ich mir, okay, da habe ich ja was in der Hand. Ja? Da kann ich ja mal was tun. Also so als typischer deutscher Mann, der irgendwie immer Dinge tun will. Ja? Also Frucht entsteht automatisch, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Es gibt diesen Vers im Römerbrief, wo steht, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. wir leben in einer Welt, und da brauche ich euch nichts erzählen, die Gott vergessen hat. Ja. Wir machen Gott verantwortlich für irgendwelche Katastrophen, Umweltkatastrophen, Kriege, was weiß ich, den Putin. Aber wir nehmen nicht wahr, dass Gott den ganzen Segen, in dem wir leben, hervorbringt. Dass ohne sein aktives Reden und sein Eingreifen wir überhaupt nicht hier wären. Keiner von uns wäre hier, wenn Gott nicht wirken würde, ständig, beständig an uns. Ja. Also wir sind mit einer Welt konfrontiert, und die betrifft natürlich auch uns selbst auch immer wieder. Die ficht uns auch immer wieder selbst an, weil wir sind ja in der Welt, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Wir sind mit einer Welt konfrontiert, die den Schöpfer nicht mehr wahrnimmt. Er hat einfach den Schöpfer vergessen. Er hat einfach gesagt, gibt keinen Schöpfer. Na, Darwin, Evolutionstheorie, damit kann man das mehr schlecht als recht für sich selbst rechtfertigen, dass es keinen Schöpfer gibt. Ja, aber wir wissen, dass es einen Schöpfer gibt, und dieser Schöpfer hat eine Sehnsucht nach seiner Schöpfung. So einfach ist es. Und deswegen ist Frucht all das, was dazu führt, dass Gottes Sehnsucht, nämlich sich seiner Schöpfung zu offenbaren, in diese Schöpfung hineingelangt. Also jeder von uns ist ein einzigartiges Schöpfungswerk Gottes, ein Meisterwerk Gottes. Wenn wir nachher auch gleich noch lesen. Und jeder von uns hat diesen Platz einzunehmen, oder kann diesen Platz einnehmen, den nur wir einnehmen können. Also wir müssen gar nicht gucken, was für Frucht bringt der, was für Frucht bringt der, macht der es jetzt besser, oh, der hat aber jetzt schon wieder 3 evangelisiert und hat sie zum Herrn geführt, der hat schon wieder für Heilung gebetet und da ist jemand gesund geworden. Ja, wir picken uns ja immer die tollen Sachen raus, die wir dann an anderen bewundern und vergleichen uns dann. Ich würde sagen, dadurch, dass die Frucht automatisch ist, dass die Frucht folgt, ist auch es nicht unsere Aufgabe, die Frucht zu beurteilen. Wir sollen uns nicht beurteilen, also vor allem nicht im Vergleich mit anderen. Ne? Und das machen wir oft. Also wir sehen diese Dinge hier. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Das ist eine klare Herausforderung an uns als Gemeinde in der Endzeit. Wir sollen das tun. Das hat Jesus gesagt, und er hat es auch seinen Jüngern gesagt, und er hat sie losgeschickt und die haben es sogar gemacht. Das hat sogar funktioniert. Ja? Also das ist auch Frucht. Aber selbst diese Frucht kommt einfach aus dem, dass wir in ihm bleiben. Was wissen wir von Jesus, bevor er gegangen ist? Bevor er gegangen ist, hat er gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ja? Also er hat nicht gesagt, so, ich gehe jetzt macht mal los, sondern er hat gesagt, bleibt hier, und es wird nur ein paar Tage dauern, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, dann werdet ihr angetan werden mit der Kraft aus der Höhe. Und das ist eine Herausforderung für uns, weil wir wollen immer tun, wir wollen immer machen, aber eigentlich sollen wir bleiben. Ja, und zwar so lang, bis die Ressourcen, die diese Frucht erzeugen, sozusagen in uns drin sind. Ja. Und damit komme ich zu dem zweiten Teil, also das war die These hier, Frucht entsteht automatisch, wenn Voraussetzungen dafür gegeben sind. Denn das wollte ich noch erwähnen. Epheser 2, das passt nämlich wunderbar dazu. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die neue Bibel heute, eine evangelistische Übersetzung, sagt, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Also, das hört sich für mich nicht so an, als ob ich jetzt im Prinzip die Frucht hervorpressen soll, sondern ich bin seine Schöpfung. Ich, Volker, Ich bin sein Werk, sein Meisterstück, einzigartig gemacht. Kein anderer auf dieser Welt ist wie ich. Genauso seid ihr auch einzigartig, jeder Einzelne. Und jetzt hat Gott in seiner Weisheit Werke vorbereitet, schon vor Anbeginn der Welt, würde ich sagen. Da gibt es auch Bibelstellen in den Psalmen, wo das drinsteht. Alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben. Er hat die Werke vorbereitet und das Einzige, was wir tun, wir wandeln nur noch darin. Also, das kann man auch, das Bild von den Fußstapfen, ne? Das Bild von den Fußstapfen. Und da habe ich vor kurzem mal eine krasse Bibelstelle gefunden, echt. Psalm 65, Vers 10. In diesem Bild von den Fußstapfen zu bleiben, da geht es auch sehr, sehr stark um die Natur, um den Reichtum, um den Segen Gottes. Du suchst das Land heim, bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen. Mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. Also das ist ein Bild für den Reichtum, der Versorgung Gottes einfach. Ja. Und diese Fußstapfen, in die wir reintreten sollen, ja, die Werke, die er zuvor bereitet hat, jeden Tag hat er Werke für uns vorbereitet, jeden Tag. So, das wissen wir aus dem Wort Gottes. Jetzt dürfen wir in diese Werke reingehen. Und ich stelle mir das vor wie Fußstapfen, die da sind. Ja. Und mein einziges Anliegen muss einfach nur sein, oh, wo ist denn der Nächste? Ah, ist er jetzt hier oder ist er jetzt da? Oder ja, wie weit ist er denn? Muss ich mal einen großen Schritt machen oder ein kleines Schrittchen? Also diese Fußstapfen zu finden, was nicht schwer ist, wenn wir mit ihm verbunden sind. Ja. Und wenn wir dann da reinstapfen, in diesen Fußstapfen, dann trieft es von Fett. Für was ist Fett das Bild in der Bibel? Ich weiß, wir mögen das Wort Fett nicht so. Wir denken immer, wir sind zu fett. Aber nee, in der Bibel ist das ein positives Bild. Für was ist das ein Bild? Für Segen, für Reichtum. Ja, ja, wenn was fett ist, dann ist es offensichtlich gesegnet. Ja. Und bitte? Auch genau, das Öl ist ja auch ein Fett, genau. Also, diese Fußstapfen sind nicht nur da und wir dürfen sie finden, sondern sie triefen auch noch von Versorgung. Ja, die Versorgung ist da. Sprich, wenn ich in ihm bleibe, wenn er mir sagt, geh da lang, dann bleibe ich immer noch in ihm und schon kommt die Kraft für das, was ich zu tun habe. Die Frucht letzten Endes hervorbringt. Ja? Und das heißt, das muss ja nicht heißen, dass ich dann sofort im Heiligen Geist sozusagen umfall oder irgendwie davonfliege, sondern nee, es ist einfach die richtige Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem Segen, mit der Kraft Gottes, die dann kommt, aus diesem Gehen. Ja? Deswegen finde ich das ein unglaublich starkes Bild, was da in Epheser 10 angedeutet wird und dann in dem Psalm im Prinzip schon vorweggenommen wurde. So, warum sollen wir Frucht bringen? Warum sollen wir Frucht bringen? Was sagt der Deutsche? Ich mach's ein bisschen schwarz-weiß heute. Es ist sicherlich nicht nur Deutsche, aber der Deutsche sagt, weil Gott es will, weil wir dann Gott gefallen. Ja, deswegen sollen wir Frucht bringen, weil wir sein Reich ausbreiten. Ja. Nee, wenn wir ein bisschen weiter gucken im Johannes im gleichen Kapitel, da steht dies alles, nämlich das Gleichnis mit dem Weinstock und mit der Frucht und mit dem Bleiben, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also, wenn wir Frucht bringen, indem wir bleiben, ist das das Beste, was wir für unseren Gemütszustand tun können. Also, weil dann Freude, dann sind wir, ich benutze wieder dieses Wort, dann sind wir in dem Design Gottes, dann sind wir in diesem Design. Gott hat uns designt, jeden von uns ganz speziell. Und wenn wir diese Fußstapfen, wenn wir diese Werke tun und in diesen Werken wandeln, dann laufen wir in unserem Design. Und wenn wir in unserem Design sind, dann kommt Freude, ne? Das ist das, wofür wir geschaffen sind. Ja? Und deswegen muss auch nicht ich nach Afrika und wieder Bonke predigen. Ja? Das muss ich nicht. Ich fühle mich völlig wohl hier. Und ich danke euch für euer Vertrauen, dass ihr überhaupt so einen Fremden hier predigen lasst. Also, also es ist letzten Endes die Freude, die Gott uns damit machen will auch, dass wir in unserem Design wandeln dürfen. Ne? Er ist immer auch auf uns ausgerichtet. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es ihm mehr um die Beziehung geht als um die Frucht. Und ich weiß, wir haben manchmal da einfach so kleine Hooks bei uns im Herzen drin, die dem widersprechen. Und weil es diese Haken gibt in unserem Herzen, wollen wir mal jetzt ein bisschen gucken. Ja, das ist auch ein Statement, was ich einfach zusammenfassend aufgeschrieben habe. Ich bringe Frucht nicht, damit Gott mit mir zufrieden ist, sondern weil Gott mit mir zufrieden ist. Ja, also wir müssen ihm nichts beweisen. Wir müssen ihm nichts beweisen. Frucht ist eine Folge. Bleiben oder Frucht folgt Bleiben. Bleiben erzeugt Frucht. Lasst uns nicht auf die Frucht schauen, lasst uns nicht miteinander vergleichen. Lasst uns auch nicht selbst bewerten. Ja, wir haben einen Weingärtner, der bewertet die Frucht. Und für was für mich Frucht ist, ist nicht das Gleiche, was für dich Frucht ist. Ja. Also lass uns unser Herz darauf richten, in ihm zu bleiben. Und das ist ja vorher schon sehr stark angeklungen. Ich muss mal kurz fragen, wie lange habe ich denn überhaupt Zeit noch? Schon noch ein bisschen, ja. Also, jetzt gehen wir mal zurück. Ja. Das ist gut. Warum ist Gottes Bleiben so wichtig? Warum ist ihm das Bleiben so wichtig? Weil es ihm letzten Endes, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, einfach um die Beziehung zu uns geht. Es geht ihm nicht um unsere Werke, um unsere Fruchtbarkeit, um unsere Produktivität in diesem technischen Sinn, sondern es geht ihm wirklich um uns. Und wenn wir mal ganz zurückgehen an den Anfang der Bibel, wo alles noch gut war, vor dem Sündenfall, da lesen wir diesen Satz, ne? 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Also stell mir das immer so vor, die sind wirklich mit dem Herrn im Garten gewandelt. Also der war wirklich direkt da. Ja, und da gab es keinerlei Trennung. Das war die geistliche Welt und die physische Welt, die waren völlig ineinander verwoben. Ja. Auch diese beiden Bäume waren ja keine physikalischen Bäume, das waren ja geistliche Bäume vermutlich. Und dann gab es Flüsse, das waren geistliche Flüsse und so weiter. Also diese Welten waren miteinander verwoben und sie haben einfach, sie sind mit dem Herrn in diesem Garten gewandelt. Das ist das, um was es Gott am Anfang ging. Er hat zwar gesagt, seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan. Ne? Das war der Auftrag. Also sie hatten einen Auftrag, sie waren nicht nur Schlaraffenland, ich lege mich hin und alles fällt mir rein, die gebratenen Wachteln und so, sondern es war wirklich, sie hatten einen Auftrag, aber sie hatten diesen Auftrag im Kontext der Gegenwart Gottes. Ne? Also da war eine ungetrennte, unzertrennliche oder getrennte, euer, wie soll ich sagen, unmittelbare Beziehung zwischen den Menschen und dem Schöpfer. Ja, und dann wissen wir, was passiert ist. Wir wissen, jetzt muss ich nur gucken. Ja, wir wissen, was dann passiert ist. Die Schlange hat sie besucht und hat Folgendes gesagt. Ich lese den ganzen Vers, 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Also, was macht die Schlange? Die Schlange stellt das Wort Gottes in Frage. Ja, er sagt, hat es Gott wirklich gesagt? Habt ihr euch vielleicht verhört? Das macht der Feind immer. Die Schlange, der Verkläger der Brüder, der Lügner von Anfang an, er stellt immer das Wort Gottes in Frage. Das ist ein Kennzeichen der Schlange von Anfang an. Das sieht man zum Beispiel auch bei Jesus. Ihr kennt die Stelle der Taufe. Jesus wurde getauft im Jordan. Du hast es vorher erwähnt, Matthäus 4 oder 3. Und kurz darauf wird er vom Geist in die Wüste geführt und versucht. Was erdreistet sich? Also wir lesen noch mal ganz kurz. Ich lese es euch mal vor hier. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, das ist Matthäus 3, Vers 16 und 17, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, 40 Tage später, nachdem Jesus in der Wüste quasi 40 Tage und Nächte gefastet hatte, steht hier, war er zuletzt hungrig und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich habe das damals bei der Predigt im Multiplikatoren-Seminar schon gesagt, weil mir das erst vor kurzem aufgefallen ist, dass er zweifelt das an, was Jesus 40 Tage vorher direkt vom Vater gehört hat, ne? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. 40 Tage später kommt der Versucher und sagt, wenn du Gottes Sohn bist. So nach dem Motto, ja, vielleicht bist du ja gar nicht Gottes Sohn. Ne? Das geht immer ganz subtil. Das geht nicht so plakativ, so, ah ja, du bist ja gar nicht Gottes Sohn, vergiss es. Nee. Dann würden wir es ja merken. Ne? Zumindest meistens. Nee, es ist dieses Subtile. Mit dem er kommt. Ja. Genauso geht's weiter. Habe ich jetzt nicht als Bibelstelle hier, aber da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott, werdet erkennen, was gut und böse ist. Also, dann fängt er an, nicht nur das in Zweifel ziehen, was Gott gesagt hat, das tut er auch, aber er fängt an und sagt, ihr werdet ja gar nicht sterben. Das stimmt überhaupt nicht. Und er sagt dann, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also, was kommt jetzt hier dazu? Es kommt hier dazu, die Saat des Misstrauens Gott gegenüber. Er sagt quasi, ja, Gott enthält euch ja was vor. Deswegen sagt er euch, nee, essen dürft ihr da nicht. Ihr werdet ja gar nicht sterben, vergiss es. Das erstens mal, stimmt es überhaupt? Und zweitens, Gott will nur nicht, dass ihr so seid wie er. So, und Leute, da sind wir an einem entscheidenden Punkt. Weil die Reaktion auf diese Aussage hat den Sündenfall generiert. Und wie hat sie ihn generiert? Indem sie das Vertrauen auf Gott abgeschnitten hat. Es hat Misstrauen gesät gegenüber dem Schöpfer. Und da kam es zum Sündenfall. Und das nächste, was wir lesen, ist, als der Abend wieder kam und Gott kommt und will Gemeinschaft haben mit seinen Kindern, da findet er sie nicht mehr. Und er sagt, wo bist du? Zu Adam. Und der Adam hat sich irgendwo versteckt und er sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. So, da haben wir den Salat. Ne? Jetzt sind wir plötzlich in der Defensive. Jetzt müssen wir uns plötzlich verstecken vor dem, der diese ganze Welt geschaffen hat, der uns liebt in einer unendlichen Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können, ja, wo wir einfach Offenbarung brauchen, jemand hat es vorher gesagt, um diese Liebe immer mehr zu begreifen, die Gott zu uns hat. Und wir verstecken uns vor dem, weil wir plötzlich merken, okay, wir haben was gemacht, was gar nicht geht. Ja. Und weil wir auch Misstrauen haben gegenüber diesem Gott. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Adam gesagt hätte, oh, wir haben Mist gebaut, gibt es da irgendeine Möglichkeit oder irgendwas? Keine Ahnung, das beschreibt uns die Bibel nicht. Aber Fakt ist, dass von dem Zeitpunkt an sie sozusagen aus dem Paradies rausgeworfen werden mussten, weil sie keinen Zugang haben durften zum Baum des Lebens, sonst hätten sie quasi ewig gelebt in ihrer Sündigkeit. Und damit hat das ganze Dilemma letzten Endes angefangen. Also um was geht's beim Bleiben? Ich komme jetzt wieder zurück auf dieses Bleiben. Ich komme zurück auf das Bleiben. Lasst uns mal ehrlich fragen, was unser Herz wirklich glaubt in Bezug auf Gott. Denn das, was wir in Bezug auf Gott wirklich glauben, das wird dazu führen, ob wir Sehnsucht nach ihm haben, um in deinen Worten zu bleiben, ob wir uns ihm gerne nahen oder ob wir eher Abstand halten wollen von ihm. Sprich, dieses Bleiben wird nur gelingen, wenn wir ihm vertrauen, wenn uns unser Herz nicht verdammt, wenn unser Herz ihm vertraut, wenn wir nicht denken, er hält uns, er will uns irgendwas vorenthalten, er ist nicht wirklich gut. Ja? Und das ist so ein zentraler Punkt, dass einer der wichtigsten Sätze, denke ich, in dem Kontext wirklich ist in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Warum geht von unserem Herz das Leben aus? Weil Jesus drin wohnt in unserem Herz, ja. Weil das die Bleibensgemeinschaft ist. Das ist dieser paradiesische Zustand, der jetzt in unserem Herz stattfindet, dass wir mit dem Schöpfer im Garten wandeln, in der Kühle des Abends. Ja. Das ist das Leben, was entsteht aus dieser Beziehung. Und daher lasst uns einfach darauf Acht haben, was unser Herz denkt, was es glaubt und was wir da auch hineinlassen. Also da könnte man eine ganz eigene Predigt drüber halten, aber ich möchte euch jetzt einfach mal herausfordern. Macht mal kurz die Augen zu, wenn ihr das vielleicht ganz kurz mit mir machen würdet und ich stelle euch ein paar Fragen und dann können wir vielleicht so ein bisschen unseren Herzenszustand auch beurteilen. Also was empfinde ich, wenn ich sage, Vater, ich liebe dich? Oder auch, Jesus, ich liebe dich? Oder Heiliger Geist, ich liebe dich? Du bist uneingeschränkt gut. Es gibt nichts auf der Welt, was mir lieber ist als du. Mir ist die Nähe Gottes köstlich, das ist Psalm 73. Das ist so ein zentraler Punkt, diese Nähe. Wir dürfen es nicht zulassen, dass da Härte reinkommt oder dass das Leben, was aus dieser Beziehung entsteht, aus dieser zentralen Begegnung mit dem Herrn, dass das irgendwie kompromittiert wird. Dem Moment, wo das kompromittiert wird durch Lüge vom Feind, die wir glauben, durch eine falsche Identität, die wir haben über uns selbst oder durch ein falsches Gottesbild. Dem Moment, wo wir da sagen, ich erkenne es zwar, aber ich kann eh nichts machen, ich lasse es einfach so, wie es ist. Ja. Da begeben wir uns auf so einen Fliehkraftweg, der uns letzten Endes eigentlich mehr oder weniger immer weiter weg katapultiert von Gott, weil dann müssen wir ganz logischerweise, wenn wir nicht aus dieser Beziehung heraus leben können, in ihm bleiben können, dann müssen wir die Frucht aus uns herausbringen. Und dann sind wir bei Religion. Ja? Dann sind wir religiös und nicht, dann leben wir nicht Christsein, eine Verbindung mit dem Schöpfer, sondern dann ist alles nur noch, oh ja, ich muss ihm gefallen, indem ich Frucht bringe. Nicht, ich bringe Frucht, weil ich ihm gefalle. Ja? Also, ich wollte einfach eure Sensibilität, ich denke, der Heilige Geist macht es an diesem Morgen, er schärft unsere Sensibilität für diese innere Begegnung mit dem Herrn und sagt, lass da nichts dazwischen kommen. Das Krasseste von allem ist, dass wirklich alles, was da dazwischen kommen könnte, keine Substanz mehr hat. Also alles, was da zwischen uns und Gott kommen könnte, ist substanzlos geworden mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat für uns. Ja. Das ist die gute Botschaft. Und deswegen können wir auch überhaupt uns in diese Tiefe begeben. Wenn wir das nicht wüssten, dann könnten wir uns mit dem gar nicht konfrontieren. Weil dann hätten wir könnten unser Misstrauen gegenüber Gott nicht eliminieren. Wir würden auch nie glauben, dass wir gut genug sind vor ihm, weil er ist heilig. Aber Jesus hat uns gut genug gemacht. Das ist das, was das Evangelium uns sagt. Es ist alles vollbracht. Er hat all unseren Mangel ausgefüllt nach seinem Reichtum an Herrlichkeit. In ihm sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Ja, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft. Wir rufen Abba, Vater. Das ist der zentrale Vers in Römer 8. Ja, das ist dieses Herz, was sich verbindet mit dem Schöpfer. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Und ihr merkt, ich bin unbewusst, ohne es zu sagen, zu dem letzten Vers unserer Bibelstelle gekommen, nämlich dieser absolut unglaublichen Aussage. Also wir können sie glauben, aber wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Ist auch so ein Ding, wo wir uns überprüfen können. Kann ich das glauben? Ja, weiß? Ja. So liebt er uns, wie der Vater Jesus liebt. Und das ist, so liebt Jesus uns. Ja. Und dann sagt er, bleibt in dieser Liebe. Also das Bleiben in ihm, dem Frucht folgt, ist gleichzeitig ein Bleiben in dieser Liebesbeziehung, in dieser Liebe, ja, diesem Zentrum. Wir dürfen diesen Glauben an diese vollkommene Liebe, an diese vollkommene Güte Gottes, den dürfen wir nicht kompromittieren lassen. Das ist das Allerheiligste in uns. Ja? Und dazu gibt es einen Haufen Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das wäre jetzt eine andere Predigt, aber unter anderem dadurch, dass wir das Wort Gottes über uns aussprechen. Das Wort Gottes über uns proklamieren. Ja, indem wir uns eins machen mit diesen Worten, die er spricht in seinem Wort. Ja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Ich kann ganz leicht in die Gegenwart Gottes kommen. Mein Vater sucht mich. Nicht ich suche ihn. Er hat mich gesucht und gefunden. Ja. Er geht dem einen Schaf hinterher, das verloren ist. Jeder von uns ist das eine Schaf. Jeder. Jeder von uns ist das eine Schaf. Das kriegt Gott hin. Auch wenn er die 99 zurücklässt, hat er trotzdem Kapazität für jedes Einzelne. Ja. Und ja, ich möchte einfach das aussprechen über uns. Die Liebe Gottes und die Wahrheit Gottes ist dazu gemacht, uns frei zu machen. Ja? Wir sind nicht mehr unter einem Geisterknechtschaft, wir sind unter einem Geistersohnschaft. Die Wahrheit macht uns frei und lasst uns wirklich diese Wahrheit über uns glauben und aussprechen. Weil wenn wir das tun, dann wird unser Herz weich und aufnahmebereit für ihn. Und dann haben wir dieses Zentrum, aus dem heraus alles fließt, was wir uns wünschen, alles, was Gott sich wünscht. Und das Krasse ist, es ist überhaupt nicht schwer. Weil eigentlich sind wir schon da. Ja, wir sind jetzt in einer Gemeinde, da wird es ganz oft so gesagt, wir sind schon da, wir sind schon angekommen, wir sind angekommen. Ich kann heute nicht besser werden in Gottes Augen, als ich jetzt schon bin, weil er guckt mich durch Jesus an. Ich bin schon da. Ja, lasst uns nicht auf uns selbst schauen, auf unseren alten Menschen. Lasst uns auf das schauen, was Jesus aus uns gemacht hat. Wir sind schon angekommen. Ja, und warum sind wir angekommen? Damit wir uns in diese Gemeinschaft mit dem Schöpfer begeben können. Das ist das Ziel. Er hat alles aus dem Weg geräumt, sozusagen. Deswegen sind wir da. Ja, es ist nicht schwer. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ins Allerheiligste ist frei. Und ich bin da auch erst ganz am Anfang, würde ich mal so sagen. Aber ich weiß, da ist so viel Power drin, dass wir an dieser Mitte bleiben. Das ist alles andere, was nicht mit dieser Beziehung zu tun hat, mit dieser Herzensbeziehung, mit diesem in ihm zu bleiben und das einfach zu kultivieren. Ja. Das alles ist sekundär. Ich kann mich auf 17 Millionen andere Pfade begeben. Die können so nah am Zentrum sein. Ja. Die kratzen das Zentrum, aber es ist nicht das Zentrum. Ja. Und wir sind so erfinderisch im Erfinden von Umwegen. Aber nur dann, wenn wir nicht verstehen, dass das Zentrum, der Weg im Zentrum frei ist. Er ist offen. Es gibt nichts mehr, was uns hindern kann. Nichts mehr. Und das ist eine gute Botschaft. Ja. Und ich würde gern vielleicht noch zusammen mit uns beten, dass der Heilige Geist uns diese Wahrheit einfach wirklich aufschließt, weil dazu brauchst du auch einfach Offenbarung. Ja. Gut, Herr Jesus, danke, dass du den Weg frei gemacht hast. Ja, wir danken dir, du bist der Messias, ja. Du bist der sein Leben gegeben hat aus Liebe für uns und der dem Plan des Vaters gefolgt ist und sich hingegeben hat und Herr, wir möchten dich ehren, indem wir dein Opfer für uns nehmen, Herr. Indem wir im Glauben, indem wir nicht sagen, ja, vielleicht bin ich ja nicht errettbar. Oder ich bin zu schlecht. Nee, Jesus, du hast es alles geschaffen. Du hast alles vollbracht, das sagt dein Wort. Es ist vollbracht und es ist ein hundertprozentiges Werk. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben völligen Zugang zu dir und zu dieser unglaublichen Liebe, zu dieser Wahrheit. Ob wir das spüren oder nicht in diesem Moment, ist völlig unerheblich, Herr. Herr, wir dürfen uns dir nahen, wir dürfen nicht nur uns dir nahen, wir dürfen auf deinem Schoß sitzen, Herr, und wir dürfen aus dieser Beziehung heraus jeden Tag hören, wo du Werke für uns hast, Herr, wo du Fußstapfen für uns hast, Herr, wo das Fett nur so trieft, Herr, und wo wir einfach in unsere Bestimmung kommen, Herr, und Freude wird das Resultat sein, Herr. Herr, und ich möchte dich einfach bitten um eine neue Offenbarung für deine Gemeinde, einfach dieser Wahrheiten, dass wir nicht uns mit minderwertigem Kram zurechtgeben, sondern dass wir uns auf das Höchste hin ausrichten. Ja, dass wir nicht nachlassen, nach dem zu suchen, hereinzupressen auch ein Stück weit. Ja, mit Gewalt müssen wir es manchmal uns nehmen, auch sagen, ja, ich stelle mich auf das Wort. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Herr, und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach kommst und du bist der, der uns in alle Wahrheit führt. Ja, dass du kommst und dass du uns einfach in diese Position hineinbringst, da jeden Tag von dir zu hören und immer mehr zu wachsen auf dich, das Haupt hin, in diese wunderbare Beziehung mit dir. Herr, und selbst das, sagst du, machst du. Denn du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du sorgst dafür, dass jeder von uns einfach an den Punkt kommt, wo wir unser Leben mit dir siegreich vollenden. Herr, und dafür sorgst du, und das geben wir dir auch ab, Herr. Wir preisen dich, du bist alles in allem. Herr, es ist nichts, was dir nicht möglich wäre. Ja, und so danke ich dir, dass du mit uns in diese Woche gehst auch und dass du uns einfach hilfst, in diesem Zentrum zu bleiben, Herr, unser Herz mit dir verbunden zu sein. Ja, und hilf uns zu lernen, was wir dafür tun können auch und wie wir uns positionieren können. Ja. Im Namen Jesu, Amen. Amen. Ja.